Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Tag 10 der French Open ist zu Ende. Wir haben die ersten vier Halbfinalisten bei Damen und Herren und wir haben Kevin Kravitz und Andreas Mies im Doppelhalbfinale. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tour le Jour, unserem Daily, hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch gebannt beim letzten Match auf den Monitor starren Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Herr Joubert, wollte ich gerade sagen.
Hallo Andreas.
Wir haben am Ende des Tages das unterhaltsamste Match gesehen und deswegen haben wir uns gedacht, nee, komm, das machen wir jetzt zum Match des Tages. Auch wenn heute Nachmittag im Laufe des Tages größere Namen noch gehandelt worden sind beziehungsweise auf dem Platz standen, haben wir uns jetzt entschieden für das Match des Tages zwischen Petra Martic und Markéta Vondrousova, weil die beiden einfach heute Abend ein richtiges Feuerwerk noch abgeliefert haben. Markéta Vondrousova ist in ihr erstes Halbfinale bei einem Grand Slam eingezogen. Ich behaupte jetzt einfach mal, beziehungsweise ich werde die Bold Prediction treffen, dass das nicht ihr letztes Halbfinale war bei einem Grand Slam. Sie ist 19 Jahre alt und sie hatte bislang eine wirklich hervorragende Sandplatzsaison. Und wir haben schon in der Vorschau gesagt, ja, auf Markéta Vondrousova müssen wir achten. Jetzt steht sie im Halbfinale nach einem 7:6, 7:5 gegen Petra Martic. Martic führte im ersten Satz mit 5:3, hatte dann bei 4:5 und 0:40 drei Satzbälle gegen Vondrousova und die spielte dann ja über zwei Sätze lang, beziehungsweise über die nächsten 7-8 Spiele quasi perfektes Tennis. Führte dann mit 5:3. Martic kam dann nochmal zurück auf 5:5, konnte dann aber ihren Aufschlag nicht halten. Vondrousova servierte aus nach einem etwas Zitterakt am Ende, aber sie gewann mit 7:6 und 7:5. Das war ein hervorragendes Tennismatch und vor allen Dingen habe ich das Gefühl gehabt, diese beiden Spielstile von Vondrousova und Petra Martic passten fast perfekt zueinander.
Das ist ja auch das Schöne an Vondrousova. Ich glaube, ich hatte in einer der letzten Sendungen gesagt, sie ist in der Lage zu spiegeln, was die Gegnerin macht. Und das war heute so ein Fall. Während sie zum Beispiel gegen Sevastova in der vorherigen Runde extrem viele tiefe Topspin-Bälle eingesetzt hat gegen die Rückhand von Sevastova, hat sie hier quasi die Variabilität von einer Martic gespiegelt, aber hat ihr dabei niemals denselben Ball gegeben oder wenn, dann extrem selten. Und das war das, fand ich, Erstaunliche, was sie hier wieder gemacht hat. Und zwischendrin wirkte sie fast wie die perfekte Tennisspielerin, wenn man sich überlegt, was sie eben wirklich in dieser Phase vom Ende des ersten bis zum Ende des zweiten Satzes oder fast Ende des zweiten Satzes gebracht hat. Was war da nicht drin? Das sind keine überragenden Aufschläge, aber das sind gute Aufschläge. Sie retourniert sehr anständig und wenn man sich ihre Grundschläge anguckt, das ist wirklich toll. Sie kann auf der Vorhand eben wirklich sehr tiefe Topspin-Bälle spielen. Sie kann extreme Winkel finden mit der Vorhand. Sie kann die Linie entlang gehen. Sie kann Inside-Out spielen. Dasselbe kann sie fast auf der Rückhand. Vielleicht nicht so einen guten Topspin, aber sonst alles auf der Rückhand auch. Sie hat einen vernünftigen Slice. Sie hat gute Netzangriffe und sie hat sehr, sehr gute Stops. Und sie hat einfach ein richtig gutes Gefühl, wie sie ein Match gestalten muss. Und Martic, die in den vorherigen Runden ihre Gegnerinnen so genervt hat mit ihrem Slice zum Beispiel und mit der Art, wie sie immer wieder die Richtung geändert hat, hatte zu dem Zeitpunkt keine Chance. Und man muss sagen, abseits dieser Phase hat Martic selber ein sehr gutes Match gespielt. Und sie hat ja am Ende dann auch gelacht, als die beiden ans Netz gekommen sind. Ich glaube einfach, weil ihr das großen Spaß gemacht hat. Und das war jetzt eben nicht das Tennismatch, bei dem der größte Scheinwerfer drauf geschienen hat. Aber es war einfach ein Match. Wenn man das jetzt irgendwo sehen würde beim Tennisturnier, würde man nachher weggehen und sagen, bang. Das hat einfach Spaß gemacht. Zwei, die Lust hatten, ein Tennismatch zu spielen, das auf hohem Niveau gemacht haben. Wir hatten eine spannende Geschichte, entweder am Martic mit ihrem ersten Halbfinale oder Vondrousova mit dem ersten von vermutlich einigen Halbfinals. Also das hat großen, großen Spaß gemacht.
Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe allerdings Ende des ersten Satzes, als Petra Martic mit 5:3 geführt hat, konnte man ihr die Nervosität quasi, konnte man sie mit Händen greifen, meiner Meinung nach. Sie hat dann wirklich kaum nur noch versucht, die Bälle rüber zu spielen und nicht mehr die aktivere Position einzunehmen. Das hat sie nämlich in den ersten 8 Spielen sehr gut gemacht. Und da hatte Vondrousova vielleicht auch ein bisschen mit den Nerven zu kämpfen, aber Matic hat das meiner Meinung nach in den ersten 8 Spielen sehr gut gemacht, hat immer wieder die Initiative übernommen, hat die Bälle toll die Linie entlang gespielt und hat dann natürlich auch die Vorhand extrem gut eingesetzt. Im zweiten Satz wurde sie dann fast nur noch auf der Rückhand getestet von Markéta Vondrousova und da ist sie so ein bisschen eingebrochen. Aber man hat ihr so ein bisschen beim Nervöswerden zuschauen können, hatte ich das Gefühl.
Und ich denke, man konnte in der Phase sehen, also in der Phase, wo Matic erstmal davongezogen ist, warum sie ein Head-to-Head von 4-0 gegen Vondrousova hatte, weil sie Vondrousova eben wirklich so ein bisschen kontrollieren kann in der Theorie. Vondrousova hat sich dann eben abseits der Variabilität, würde ich sagen, primär über die tiefen Bälle daraus befreit gegen Matic und hat Matic eben selber in die Position gebracht, wo Matic nicht so richtig viel auf Angriff schalten konnte, ohne dass Vondrousova das so unbedingt wollte. Und ich würde dir zustimmen, hätte Matic da die Nerven behalten, dann denke ich, hätte sie eine sehr gute Chance gehabt, das Match heute zu gewinnen. Aber sie hat die Tür aufgemacht und Vondrousova ist nicht nur, ja, die ist im Endeffekt durchgesprungen durch den Türrahmen und hat hier hat die Chance genutzt, hat dann eben am Ende, obwohl sie ziemlich offensichtlich mit den Nerven zu kämpfen hatte, das auch noch zu Ende gebracht. Also das war irgendwie eine ziemlich reife Leistung und das ist ja das Erstaunliche an ihr. Sie kam in diesem Jahr nicht unbedingt aus dem Nichts, weil sie das tolle 2017 hatte, aber 2018 war dann so ein kleiner Durchhänger im Vergleich und in diesem Jahr entpuppt sie sich wirklich so als diese nervenstarke Spielerin. Ich meine, sie hat jetzt mal auch in Rom eine Simona Halep besiegt und hat dann erst gegen Joanna Konter verloren und die wird sie ja vielleicht auch nochmal irgendwann hier in diesem Turnier treffen.
Sie wird sie auf jeden Fall in diesem Turnier nochmal treffen. Davon können wir jetzt erstmal ausgehen, wenn da nicht noch irgendwas dazwischen kommt, was wir nicht hoffen und da dreimal auf Holz klopfen. Diese Phase zwischen 5-6 und 5-3 im zweiten Satz, da hätte sie es mit jeder Gegnerin aufnehmen können, oder?
Nein, ich habe das, also eben, ich habe mir wirklich gedacht, als sie da sah, da ist sie fast die perfekte Tennisspielerin. Es kann ja sehr ästhetisch schön sein, Linkshänder und Linkshänderinnen beim Tennis zuzuschauen, weil sie einfach gewisse Möglichkeiten haben, Rechtshänder und Rechtshänderinnen auszuhebeln. Zum Beispiel eine Lucy Safage war eine Höchstform, ist ja auch eine, wo man denkt, wow, die kann es einfach. Die ist so explosiv und die ist in der Lage, Gegnerinnen rumzumanövrieren und hat dann oft das feine Händchen. Und was Vondrousova im Endeffekt hier gezeigt hat, ist so ein bisschen die 90%-Variante von der Explosivität von Safarjova, aber einfach mit viel mehr Sicherheit im Spiel drin. Und das ist eine, der ich absoluten Grand-Slam-Sieg zutraue. Ich habe das nicht im Spaß gemeint vor 2 Tagen, dass ich ihr zutraue, hier das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, sie wird eine sehr schwere Aufgabe im Halbfinale haben, aber ich traue es ihr zu, das Turnier zu gewinnen. Und ich denke, wenn sie auf dem Leistungsniveau bleiben kann, dann ist sie Ende des Jahres in den Top 10 und dann steht ihr alles offen.
Markéta Vondrousova steht im Halbfinale und sie steht im Halbfinale gegen Joe Konter. Deswegen haben wir eben gesagt, hoffentlich werden die beiden gegeneinander spielen, weil das ist das eine Halbfinale. Und das ist schon ein paar Stunden her, dass Joe Konter gegen Sloane Stephens gespielt hat. Aber die Leistung war nicht minder beeindruckend als die von Markéta Vondrousova. Der einzige Unterschied heute zwischen Joe Konter und Markéta Vondrousova war, dass man Joe Konter überhaupt keine Nerven angesehen hat. Sie hat quasi einen perfekten ersten Satz gespielt. Sie hat im zweiten Satz einen einzigen Punkt nach ihrem ersten Aufschlag verloren. Und das war ein Doppelfehler, beziehungsweise bei ihrem eigenen Aufschlag verloren. Und das war ein Doppelfehler und hat ein quasi perfektes Match auf Sand geliefert. 6-1, 6-4 gegen die letztjährige Finalistin Sloane Stephens. Und bitte schreibt uns, wenn ihr gedacht habt, Joe Konter wird dieses Jahr im Halbfinale stehen, weil damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine der größeren Überraschungen dieses Jahres, wie ich finde, wie Joe Konter auf einmal wieder auf der Bildfläche erschienen ist.
Und dann noch auf Sand.
Und dann mit so einer Leistung.
Mit so einer Leistung, ja. Sie wurde danach gefragt, ich glaube von Marion Bartoli, ob das eines der besten Matches ihrer Karriere war. Sie hat so die klassische Konterantwort gegeben, aber ich denke, wir können feststellen, sicherlich eines der besten Matches ihrer Karriere gewesen. was hier halt so herausragend war, sie hat Stevens ja wirklich keine Chance gegeben. Sie hat sehr, sehr gut serviert. Du hast die Statistik im zweiten Satz angesprochen. Sie hat absolute Knaller-Returns drin gehabt, gerade im ersten Satz. Das war teilweise überragend, wie sie sich den Aufschlag von Stevens vorgenommen hat. Sie hat auf Rückhand wie auf Vorhand extrem stabil gewirkt, auf der Vorhand wirklich ordentlich Spin drin gehabt, gegen den Stevens keine Antwort hatte. Und mit der Rückhand hat sie relativ flach dann die Punkte beendet. Und das war eine nahezu perfekte Leistung. Man merkte so ein bisschen, das Publikum kam erst so gar nicht ins Match rein und irgendwann realisierten sie immer mehr, meine Güte, ist das gut, und haben sich dann da auch langsam reingesteigert, weil sie einfach merken, wow. Und Stevens, klar, kann man jetzt ein bisschen den Vorwurf machen, wo war die Variabilität, wo hast du versucht, so ein bisschen diesen Rhythmus zu unterbrechen? Im ersten war es nicht möglich, im zweiten auch nicht unbedingt, weil Konter das so gut serviert hat, aber was dieses Halbfinale dann ja auch so spannend macht, ist, dass Wondrouschewa genau die Sachen in der Theorie kann, die Stevens heute nicht angeboten hat. Nur Konter hat auf so hohem Niveau gespielt, dass es ziemlich schwer sein könnte, sie hier zu schlagen.
Meine Güte, war das eine gute Leistung heute von Joe Konter. Also ernsthaft, mir ist zwischendurch der Mund offen stehen geblieben. Was mich beeindruckt hatte heute bei Joe Konter ist, dass sie nicht lange gewartet hat in den Ballwechseln, in den Rallyes, dass sie wirklich mit dem ersten, mit dem zweiten Schlag auf den Punkt gegangen ist. Und das hat sie wahrscheinlich relativ früh gemerkt, das klappt heute, und hat dann gesagt, ja, okay, dann können wir das auch durchziehen. Wow. Also, wow.
Auf jeden Fall. Auch hier werden schon ein bisschen lamentiert. Wir hätten gerne diese Statistiken, wie werden wann welche Punkte gewonnen. Also die Länge der Ballwechsel bei Wondrouschewa war es ganz spannend. Die hatte doch eine ungefähr ausgeglichene Bilanz gegen Matic bei den kurzen Ballwechseln, bei den langen einen klaren Vorteil gehabt. Bei Konter kann man davon ausgehen, dass sie die kurzen Ballwechsel heute ziemlich dominiert hat und bei den längeren einigermaßen Gleichgewicht gehalten hat gegen Stevens. Und das ist ja durchaus eine Kunst, so über die kurzen Ballwechsel dominieren zu können auf dem Sand, der jetzt ja heute auch nicht super schnell war. Das war jetzt ja nicht irgendwie so, hey, wir sind ja heute irgendwie auf dem Rennfahrer-Sand unterwegs, sondern das war eher ein langsamer Sand. Und dass sie das so gemacht hat, das war dann wirklich beeindruckend. Und im Endeffekt wird sie wahrscheinlich Richtung Halbfinale schauen und denken, okay, das ist jetzt wirklich meine goldene Chance. Sie hatte damals die Australian Open vor, gut, das sind 3,5 Jahren, gegen Kerber, die in noch besserer Form war. Dann hatte sie das Halbfinale vor 2 Jahren in Wimbledon, wo sie auch als leichte Außenseiterin reingegangen ist. Jetzt geht sie zum ersten Mal als Favoritin in ein Halbfinale bei einem Grand Slam, kriegt die goldene Chance und das bei dem French Open.
Sie hat die goldene Chance bei den French Open. Sie hat, wie gesagt, du hast es gesagt, vor 3,5 Jahren, 2016 das Halbfinale erreicht. Damals unterlag sie Angelique Kerber im Halbfinale. Jetzt spielt sie gegen Markéta Wondrouschewa. Morgen haben wir die beiden anderen Viertelfinals. Madison Keys gegen Ashley Barty und Simona Halep gegen Amanda Anisimova. Halep gegen Anisimova geht auf den Cours Chatrier und Madison Keys gegen Ashley Barty auf dem Suzanne Longland. Beide Matches starten morgen um 14 Uhr, weil beide Halbfinalistinnen dann gleich am nächsten Tag wieder spielen müssen. Deswegen werden diese beiden Spiele vorgezogen. Dein Tipp für das Halbfinale oben?
Halep gegen Keys. Halep, ich denke, die müssen wir als Favoritin sehen gegen Anisimova. Natürlich, Anisimova hat genau die Art von Offensive, um sich mit Halep anzulegen. Nur so eine Gegnerin wie Halep hat Anisimova in diesem Turnier noch nicht getroffen und denke, dass Halep ihr so ein bisschen den Zahn ziehen wird im Laufe des Matches. Keys gegen Barty ist natürlich um einiges ausgeglichener, aber ich denke, nach der Vorstellung, die uns Keys hier gegeben hat und vor allem der Erfahrung, die Keys in solchen Situationen hat, wird sie sich ziemlich knapp oder in einem ziemlich knappen Match durchsetzen.
Ich sage, Halep gegen Barty werden wir im Halbfinale sehen. Bei Halep ähnliche Gründe wie bei dir. Halep ist für mich jetzt die Top-Favoritin auf diesen Turniersieg. Und bei Ashley Barty hat mich einfach in dieser Bierruhe, die sie in den letzten Runden hier ausgestrahlt hat, hat mich das sehr beeindruckt. Und deswegen gebe ich ihr in einem knappen Match dann so ein bisschen die Oberhand. Aber wir werden es morgen sehen und wir werden natürlich dann auch hier darüber sprechen. Jetzt, wo wir schon so nett zusammensitzen, können wir uns auch noch mal über das Damendoppel unterhalten, denn da stehen die ersten drei Halbfinalistinnen fest oder die ersten drei Halbfinalisten Doppel. Kirsten Flipkens und Johanna Larsson haben etwas überraschend heute gegen Nicole Melliker und Květa Peschke gewonnen, 6-1 im dritten Satz. Treffen auf Yingying Duan und Zai Zai Zheng, die haben in drei Sätzen, drei knappen Sätzen gegen Gabi Dabrowski und Yafan Zhu gewonnen. Und dann haben wir in der unteren Hälfte Mertens Sabalenka gegen Kichenok Ostapenko. Das gibt's erst morgen. Was für ein Knallerduell im Viertelfinale. Und auf der anderen Seite Timea Babosch und Kristina Mladenovic. Die haben das Halbfinale erreicht, nachdem sie heute in einem ganz knappen Ding gegen Sam Stosur und Zhang Zhuai mit 7-6 im dritten Satz gewonnen haben, im Tiebreak mit 7-3. Das waren ganz tolle Spiele. Das gab es heute vor den ersten Viertelfinals. Und da sahen lange Zeit Stoja und Zhang wie die sicheren Sieger aus, hatten auch schon Break vor im dritten Satz, die Australian Open-Sieger. Aber Babos und Mladenovic muss man im Moment zweimal besiegen, um sie zu besiegen.
Sind hier natürlich auch die Favoritinnen, obwohl es sehr spannend werden könnte, sollten sie auf Mertens-Sabalenka im Halbfinale treffen. Das waren ja so ein bisschen die Darlings des Sunshine-Doubles, also in Indian Wells und Miami, wo sie auf die Bühne getreten sind und gleich mal sich als eines der besten Doppel überhaupt im Damenfeld im Moment etabliert haben. Also das ist ein Halbfinale, was ich sehr, sehr gerne sehen würde, auch weil es vier richtig kompetente Einzelspielerinnen sind. Aber generell muss man wohl festhalten, Babos Mladenovic sind eben im Moment neben Siniakova und Krejcikova das beste Doppel der Welt.
Babos und Mladenovic spielen wirklich sehr, sehr erfolgreich miteinander und heute sind sie so ein bisschen auf die mit formstärkste Paarung dann ja auch getroffen mit Stoja Zhang. Das andere, Mertens-Sabalenka, die sind halt auch noch im Moment sehr, sehr gut drauf. Deswegen können wir uns hier dann auch auf die Halbfinals freuen, sollten es Mertens-Sabalenka sein gegen Babos und Mladenovic. Aber sie müssen an Kichenok und Ostapenko vorbei. Wir sprechen gleich über die Herren und dann haben wir nämlich den Sieg von Roger Federer heute gegen Stan Wawrinka, der auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise zustande gekommen ist. Und wir müssen uns über Rafael Nadal unterhalten, der jetzt im Halbfinale steht und noch nicht ein bisschen Konkurrenz hatte. Das hier gleich bei unserem Tous les Jours hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Roger Federer und Rafael Nadal werden am Donnerstag zum 39. Mal in ihrer Karriere aufeinandertreffen, zum 16. Mal auf Sand. Die Bilanz auf Sand für Rafael Nadal steht bei 13-2. Die letzten fünf Spiele, beziehungsweise die fünf Spiele, die es bei den French Open gab, hat alle Rafael Nadal gewonnen. Aber bevor wir uns um das Match kümmern, kümmern wir uns erstmal um die Spiele, die es heute gegeben hat. Nämlich das eine Viertelfinale zwischen Kei Nishikori und Rafael Nadal und das andere Viertelfinale zwischen Stan Wawrinka und Roger Federer. Und wir fangen an mit dem Match von Roger Federer gegen Stan Wawrinka. Es wurde mit viel Fanfaren erwartet, dieses Match. Und es hat am Ende sehr viel von dem gehalten, was es versprochen hat. Es war ein sehr dramatisches Match. Es war ein sehr unterhaltsames Match. Es hatte nicht die ganz große Klasse, was vielleicht auch so ein bisschen dran lag, dass Roger Federer sich hier nicht auf große Ballwechsel einlassen wollte. Aber am Ende gab es einen verdienten Sieger. In 4 Sätzen hat Roger Federer gewonnen mit 7-6, 4-6, 7-6 und 6-4. Zwischendurch gab es eine Regenunterbrechung. Da öffnete der Himmel aber mal so richtig seine Schleusen. Danach konnte Stan Wawrinka nur einmal seinen Aufschlag halten. Beim zweiten Mal stach Roger Federer zu und konnte am Ende ausservieren zum 6-4. Philipp, wir haben drüber gesprochen schon häufiger in diesen Dailies, dass Roger Federer hier auf Sand so spielen möchte wie auf Hartplatz, dass er sehr offensiv spielen will, dass er die Punkte abkürzen will. Ich finde, das hat er heute in großen Teilen fast zur Perfektion ausgereizt. Wie ging es dir da heute?
Würde ich dir zustimmen. War ja auch ein Faktor dann ganz am Ende des Matches, wie gut er das gemacht hat. Vor allem wie gut beim eigenen Aufschlag. Er, bin ich mir sicher, war zwischendrin frustriert, weil er mal wieder nicht wirklich gut darin war, Breakchancen zu nutzen. Das zieht sich ja durch seine Karriere, primär hier auch bei diesem Turnier. Und da ist er mal wieder ein bisschen an sich selber verzweifelt, wo man auch einfach sagen muss, hat Wawrinka zwischendrin sehr gut gemacht. Aber als er oder als es dann bei ihm darum ging, im dritten Satz, der sehr, sehr eng war, im vierten, wo er dann die Entscheidung geschafft hat, da hat er wirklich viel auf Netzangriffe gesetzt, hat er sehr präzise auch angegriffen. Die Aufschläge haben ihm häufig weit das Feld geöffnet oder geschaut, dass er einen kurzen Return bekommt und hat das dann zu schnellen Netzangriffen genutzt. Also er spielt jetzt wirklich nicht Rafael Nadals Tennis hier, sondern er setzt darauf, Winkel zu finden, die ihm ermöglichen, diese Matches oder die Punkte vielmehr schnell zu beenden. Und das hat er gegen Wawrinka geschafft. Und vielleicht hat bei Wawrinka so ein bisschen die letzte Kraft gefehlt, um daraus dann so ein richtiges Armdrücken zu machen, weil das wäre natürlich die Chance für Wawrinka gewesen. So hat er das hier vor drei Jahren gewonnen. Als er daraus ein sehr physisches Match machen konnte. Und Federer war heute in der Lage, das häufiger zu vermeiden, als es damals der Fall war.
Roger Federer hat im ersten Satz hat er quasi immer seine Aufschlagspiele sehr, sehr klar gewonnen. Stan Wawrinka musste sehr viel kämpfen. Du hast gerade die vergebenen Breakchancen angesprochen. Zwei Breaks hat Roger Federer in dem gesamten Spiel gemacht und 18 Breakchancen hatte er. Also er hatte immer wieder Möglichkeiten bei dem Aufschlag von Stan Wawrinka, der sich immer wieder dann auch rauswinden konnte. Federer hat tatsächlich sehr lange, sehr souverän seine Aufschlagspiele gehalten, bis dann im zweiten Satz Stan Wawrinka mal das Break holte und dann holte er auch den Satz. Und im dritten Satz war es nur wirklich eine Angelegenheit, die auf ganz wenigen Punkten dann auch beruhte. Und die hat Roger Federer meiner Meinung nach abgeklärter gemacht. Und ich glaube ja auch, beziehungsweise ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das die Taktik, die Roger Federer jetzt gegen Stan Wawrinka angebracht hat, dass er die auch unbedingt gegen Rafael Nadal anbringen muss, weil auf lange Rallyes, da wird er erstens keinen Bock haben und zweitens wird er da auch untergehen.
Oh, da wird er keine Chance haben. Es ist ja so ein bisschen die Forderung, die schon vor 10, vor 12 Jahren an ihn gestellt wurde, damals primär via Mats Wielander, dass er Surf and Volley gegen Nadal probieren muss auf dem Sand. Das hat er damals nicht immer gemacht. Er hat versucht, es wirklich zu lösen über gute Vorhandangriffe von der Grundlinie und er hatte damals noch ein bisschen mehr Power, als er es heute hatte und vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr Präzision und er ist ja ein paar Mal nah dran gekommen, auch im Best of Five das zu schaffen, aber er hat die Hürde im Best of Five halt einfach nicht überwinden können gegen Nadal und die Chance, dass er das hier am Freitag schaffen wird, die ist ziemlich klein, wahrscheinlich nicht höher als 15% oder so, aber wenn er es schaffen will, dann muss er es wahrscheinlich wirklich so machen, wie er es hier gegen Wawrinka gerade auch im dritten Satz gemacht hat. Der war wirklich nicht immer die allerhöchste spielerische Klasse, aber der war sehr, sehr spannend, weil Wawrinka hat erst das Break geschafft, dann hat sich Federer zurückgeholt, dann haben beide nochmal ein bisschen gewackelt, haben es gehalten und dann hat Federer sich den Tiebreak gesichert. Und im Tiebreak war er dann wirklich der effizientere Spieler. Er war in der Lage, auf der Rückhand genug gegenzuhalten, wenn Wawrinka sich die vorgenommen hat und versucht hat, die weich zu klopfen, hat Federer genug Bälle zurückzubekommen und wenn möglich sie auch mal umlaufen. Und vor allem hat er halt einfach immer und immer und immer wieder Angriffe gestartet. Und was er dort auch gut gemacht hat, war wirklich dieses präzise Servieren. Und das ist natürlich, was er gegen Nadal braucht. Und wir haben das heute gegen Wawrinka immer wieder gesehen, wenn er wirklich Wawrinka gerade auf der Vorteilsseite fast in die Bande getrieben hat, um dann ans Netz zu kommen. Das Problem ist natürlich, wo hier die Bande in Longlen ist, da ist bei Chatrier aber wahrscheinlich nur ein halber Meter Platz, wenn nicht mehr. Und Nadal wird dann von dort wirklich Angriffe starten können. Also da wird sich Federer was überlegen müssen, wie er das genau anstellen will. Aber er wird eine überragende Surf-Performance brauchen, noch besser als heute, genau dieselbe Nervenstärke und eine wesentlich bessere Effizienz als gegen Wawrinka.
Freitag soll es nieseln, beziehungsweise auch gar nicht so warm sein. 16 bis 18 Grad. Petrus hat Bock auf ein spannendes Match.
Die beste Leistung vielleicht von Federer gegen Nadal war ja damals in Hamburg 2007, als er den Siegeslauf durchbrochen hat. Hamburg, ich kann mich nicht mehr an das exakte Wetter an dem Tag erinnern, aber Hamburg war sicherlich damals der langsamste Platz von allen großen Turnieren, die wir hatten. Der galt immer so ein bisschen als der Treibsand von der ATP-Tour. Und von daher, wenn die Bedingungen da ein bisschen ähnlich sind, da wird Federer sich drauf freuen, weil er natürlich es gerne hätte, wenn die Bälle eher auf seiner Brusthöhe oder auf seiner vielleicht sogar Bauchnabelhöhe landen und von dort dann einfach die schnellen Angriffe starten kann, um sie dann am Netz zu beenden, als wenn er jetzt auf Nadal trifft und die Bälle wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren geschossen bekommt.
Ich habe eben eine Statistik gesehen. Den höchsten Winner, den er heute geschlagen hat, war auf fast 4 Meter Höhe. 12,87 Fuß.
Federer.
Ja.
Oh, das ist durchaus natürlich beeindruckend.
Wie hat er das gemacht? Das ist relativ weit oben, ne?
Ja, also eben, ist der Ball so hoch abgesprungen oder hat er ihn von da genommen?
Ich lese es hier noch. Stat of the day, Roger Federer, 12.97 feet, Federers highest groundstroke winner.
Gut, ich gehe mal davon aus, dass er so hoch abgesprungen ist oder aber, dass es natürlich eine Art von Smash gewesen ist. Ansonsten hätten wir vielleicht Superman gesehen und haben es gar nicht mitbekommen.
Er hat auf jeden Fall auf einem Superman-Heft geschlafen, denn er hat Stan Wawrinka heute in 4 Sätzen besiegt und er hat hinterher gesagt, ja, ich freue mich auf das Match gegen Rafael Nadal. Das kann nur jemand sagen, der mit 37 so viel erreicht hat wie Roger Federer und der sich nichts mehr beweisen muss, vor allen Dingen der so ein bisschen Spielpraxis gesucht hat, um in Wimbledon dann vielleicht nochmal großartiges Tennis zu zeigen. Wir werden es am Freitag sehen. Am Freitag sind die beiden Halbfinals dann der Herren, denn er trifft jetzt auf einen Rafael Nadal, der nicht so schlecht ausgesehen hat heute. Er hat den etwas bemitleidenswerten Kei Nishikori mit 6:1, 6:1, 6:3 besiegt und hat sich da auch nicht von einer Regenpause aus dem Konzept bringen lassen. Kei Nishikori, über den müssen wir gleich nochmal sprechen, gesondert, hatte keine Chance.
Hatte keine Chance, wobei das Interessante ist, ich hatte mir das nochmal angeschaut, ich mache die Statistik auch nochmal auf, wo wir gerade schon über interessante Statistiken gesprochen haben, und zwar einfach die Anzahl der gewonnenen Punkte. Wenn wir jetzt angucken, er hat im Endeffekt 13 Spiele weniger gewonnen. Also das Maximum an Punkten, was er weniger gewinnen könnte, wäre wahrscheinlich 26. Dann wäre er immer auf 2 Punkte dran gewesen. Am Ende hat er 33 Punkte weniger gewonnen. Also er war bei relativ vielen Spielen einigermaßen nah dran. Er hat aber eigentlich nie große Chancen bekommen. Und wenn, hat er sie nicht wirklich nutzen können. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht widerlegt von einem schlauen Hörer oder einer schlauen Hörerin, die mir zeigt, dass das jetzt hier Unsinn war, was ich erzählt habe, was ich im Endeffekt sagen wollte. Es war nicht ganz so brutal, wie es aussah, aber Nishikori war auch nie irgendwie nur nah dran, in diesem Match wirklich was ausrichten zu können. Nadal hat ihn von Ecke zu Ecke geschickt, hat relativ viele Bälle zurückbekommen. Irgendwann hat ihm die Schulter wehgetan. Kein Wunder, wir wissen, hat Kohlschreiber schon berichtet, Schulter tut weh. Er war einfach noch platt, an den Oberschenkeln sah es aus oder hatte wahrscheinlich einfach einen Muskelkater, einen ordentlichen von gestern und vorgestern und hatte keine Chance. Nadal hat genau mit ihm angestellt, was er machen wollte.
Er hat einen Satz abgegeben gegen David Goffin. Ansonsten 6-2, 6-1, 6-3, 6-1, 6-2, 6-4 und dann die letzten beiden Matches auch nur 5 beziehungsweise 8 Spiele abgegeben. Rafael Nadal wurde bis auf David Goffin noch von niemandem gefordert. Er ist in der Form, um zum 12. Mal dieses Turnier zu gewinnen. Ich glaube, das steht komplett außer Frage. Er ist in Halbfinals und Finals bei den French Open mit einer Bilanz von 22-0 auch relativ gut dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roger Federer da irgendwas dran machen kann. Ansonsten haben wir am Freitag eine Riesengeschichte.
Ja, das wäre sicherlich eine der größten Tennisgeschichten der letzten Jahre, auch weil es natürlich für Federer so ein bisschen etwas wie die endgültige Wiedergutmachung wäre. Er hat ja schon einige Matches gegen ihn in Folge gewonnen, allerdings eben auf schnelleren Belegen. Und wenn er das jetzt auf einmal so spät in seiner Karriere noch auf dem Sand schaffen könnte, es wäre wirklich eine Sensation. Und trotzdem würde er wahrscheinlich im Finale ordentlich auf den Deckel bekommen, wenn man davon ausgeht, dass er Djokovic warten würde. Von daher, Federer würde sich sicherlich riesig freuen, aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das wirklich gewinnt. Vielleicht holt er einen Satz, vielleicht treibt er sogar tief in den 4. Satz, aber ich sehe nicht, wie er hier Nadal schlagen will.
Ich habe heute in der Regenpause haben sie einen Zusammenschnitt noch von dem Tiebreak von 2006 aus dem Finale damals gezeigt. Da hatte Rafael Nadal in 4 Sätzen gewonnen. Und damals hatte Roger Federer 3 Meter hinter der Grundlinie gestanden, mit der Rückhand die Bälle zurückgelöffelt. Hatte er keine Chance damals, beziehungsweise er konnte es in 4 Sätzen treiben, aber ansonsten hatte er keine Chance. Der neue Roger Federer, der sich 2017 nach seiner Verletzungspause dann nochmal neu erfunden hat, der die Grundlinie nicht mehr verlässt, der hat schon eine bessere Aussicht, diese Punkte so zu halten, dass er auch eine Chance hat. Aber er wird am Freitag wird er ein gnadenlos gutes Surf-and-Volley-Spiel haben müssen.
Und Nadal wird sich ja auch was überlegt haben. Jo. Das letzte Match zwischen den beiden lag schon eine Zeit lang zurück. Federer hatte dann ab 2017 eben wirklich mehrere Male gegen Nadal gewonnen, hat eben diese Taktik gebracht, aber seitdem hat Nadal einige Zeit gehabt, um sich was zu überlegen. Und ich bin mir sicher, er ist genau auf den Fall vorbereitet. Und wenn Onkel Toni dafür eingeflogen werden muss, dass sie sich dafür was überlegen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da in irgendeiner Form von überraschen lässt.
Ist der nicht sogar da, Onkel Toni? Ich glaube, der ist sogar da.
Ich muss zugeben, habe noch nicht so viel von den Nadal-Matches gesehen.
Rafael Nadal gegen Roger Federer werden wir jetzt am Freitag erleben. Morgen werden wir die Matches zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev haben und Dominic Thiem gegen Karen Khachanov. Die Gewinnspielfrage für morgen lautet: Wie viele Breakbälle gibt es im kompletten Match zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev? Nicht Breaks, sondern Breakbälle. Wie viele Breakbälle erspielen sich die beiden? Schickt uns die Antwort entweder an Twitter @chipundcharge oder an Facebook, facebook.com/chipundcharge. Und dann könnt ihr mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Das ist dann unsere Gewinnspielfrage. Djokovic gegen Zverev morgen im zweiten Spiel auf dem Châtrier, ungefähr gegen 16 Uhr morgen deutscher Zeit. Und dann haben wir noch eine große Geschichte aus dem Herren-Doppel. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben nämlich heute das Halbfinale erreicht. Sie haben gegen Dusan Lajovic und Janko Tipsarevic mit 6:1, 6:7 und 7:6 gewonnen. Nachdem sie im ersten Satz quasi fehlerlos gespielt haben, mussten sie im zweiten Satz, nachdem sie mit einem Break geführt hatten, das Break wieder zurücknehmen, konnten dann im Tiebreak nicht an diese Leistung anknüpfen, verloren den Tiebreak mit 7:4 und dann wurde es im dritten Satz dann eine Nervennummer, aber die haben Kravitz und Mies dann mit 7:6 gewonnen und stehen jetzt im Halbfinale gegen Guido Peller und Diego Schwartzmann. Es ist der größte Erfolg in der Karriere von Kravitz und Mies. 150.000 Euro knapp gibt es für diesen Erfolg. Und der Weg muss noch nicht zu Ende sein. Donnerstag geht es gegen Peller und Schwartzmann.
Muss er nicht. Peller und Schwartzmann sind wahrscheinlich die leichten Favoriten. Einfach weil beide sehr gute Einzelspieler sind. Haben natürlich nicht die Abstimmung von Kravitz und Mies, aber ich kann mir vorstellen, was hier ein entscheidender Faktor werden könnte, ist die Return-Fähigkeit von Diego Schwartzmann. Er ist einer der besten Return-Spieler, die wir in den letzten 10, 15 Jahren auf der Tour gesehen haben. Er ist nicht sonderlich gut darin, den Ball aufzuschlagen, im Vergleich zu anderen Herren-Top-Spielern. Peller auch nicht der beste Aufschläger, aber Schwartzmann und Peller haben natürlich den Vorteil, Peller kann die Vorhand auf der linken Seite nehmen, Schwartzmann ist Rechtshänder, kann dort den Court abdecken. Also da werden Kravitz und Mies wahrscheinlich wirklich exzellenteste Arbeit am Netz leisten müssen, um das Match für sich zu entscheiden. Aber es ist jetzt halt schon eine absolut goldene Chance. Und von daher, wer weiß, ob so eine goldene Chance nochmal kommt, bei einem Grand-Slam-Turnier in einem Halbfinale auf ein ungesetztes Doppel zu treffen und dann unter Umständen um den Grand-Slam-Titel zwei Tage später zu spielen.
Das wäre wirklich eine richtig, richtig große Nummer. Sie im anderen Halbfinale stehen Juan Sebastian Cabal, Robert Ferrada, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Sie treffen auf Jeremy Chardy und Fabrice Martin, auch so ein ungesetztes Doppel wie Peller Schwartzmann. Chardy und Martin haben gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen mit 6:4 und 7:6. Nachdem sie im zweiten Satz im Tiebreak schon mit 1:5 zurücklagen, konnten sie den Tiebreak noch drehen. Jeremy Chardy, Fabrice Martin. Und das ist ein anderes Doppel, was komplett ungesetzt ist, nachdem sie in der dritten Runde schon gegen Kubot Melo gewonnen hatten. Also das sind zwei, die hier gesetzte Spieler en masse rausgenommen haben. Also Chardy Martin gegen Cabal Ferrar und Kevin Kravitz, Andreas Mies gegen Guido Peller und Diego Schwartzmann. Die beiden Halbfinals dann am Donnerstag zusammen mit den Damen-Halbfinals. Und wir werden dann natürlich auch darüber sprechen. Morgen Djokovic, Zverev nochmal, gerade eine kleine Vorschau drauf. Es soll morgen regnen.
Ob es einen Unterschied machen wird, das ist halt die große Frage. Djokovic hat, das kann man glaube ich nicht anders sagen, Jan in der Struff zermalmt in der vorherigen Runde. Und wenn Zverev keine wirklich gute Leistung bringt, dann kann ihm Ähnliches passieren. Weil Djokovic dort sehr, sehr gut retourniert hat und Zverev hat einen Sprung gemacht bei seinem Aufschlag gegen Fabio Fognini. Allerdings, wenn Djokovic den Ball ähnlich gut sieht und ähnlich viele Bälle zurückbekommt und dann anfängt zu absorbieren, was Zverev ihm entgegenwirft und dann den Court schön breit macht und Zverev wirklich hinten ein bisschen quält hinter der Grundlinie, kann es recht einseitig werden. Wenn Zverev in der Lage ist, über den ersten Aufschlag, also wirklich viele reinzubekommen, seine Aufschlagspiele sicher zu halten, Djokovic so ein bisschen vielleicht auch ans Denken zu bringen, dann kann es eine engere Angelegenheit werden. Aber ich denke, es spricht doch recht viel für Novak Djokovic.
Wir werden das morgen sehen. Wie gesagt, es soll morgen regnen in Paris. Es ist relativ viel Regen sogar angekündigt für den morgigen Tag. Mal schauen, wie das dann morgen davonstatten geht. Heute gab es eine kürzere Regenpause, da hat es aber gewaltig geknallt. Morgen soll es dann eher konstant etwas regnen. Mal schauen, wie es so wird. Wir werden auf jeden Fall wieder spätestens ab 14 Uhr an unseren Twitter-Geräten sitzen und werden euch dann durch den Tag begleiten in Paris und werden morgen Abend dann natürlich das neue Tour Le Jour aufnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns bewerten, rezensieren wollt auf iTunes, freuen wir uns immer noch sehr gerne darüber. Das geht nicht mehr lange, aber solange es noch geht, freuen wir uns immer darüber, über Bewertungen und Rezensionen. Ansonsten sagt es gerne weiter, wenn ihr einen Podcast, einen Tennis-Podcast kennt, den ihr mögt. Ich meine also Chip in Charge. Dann wäre es auch sehr nett. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Tour Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip in Charge mit Andreas Thies und Philipp Jaubert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.